Mensch, Musiker.
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 Musiker. Musiker.
Der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.
Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mensch, Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie. Wir sitzen hier beim ersten Frühlingstag, Samstagnachmittag im Klangreich. Das ist unser Education-Raum. Draußen spielen die Kinder, die hört man vielleicht ein bisschen. Und ja, wir freuen uns auf eine neue spannende Ausgabe. Heute ist zu Gast Hanna Mangold, unsere stellvertretende Soloflötistin. Hanna, stell dich doch bitte kurz selber vor.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin hier durch die schöne Sonne, durch den ersten Frühlingstag hergeradelt und freue mich wahnsinnig. Alle sind gut gelaunt und jetzt freue ich mich, hier zu sein.
Ja, und ich will dich hier haben, weil ich ja so interessiert bin an meinen Kolleginnen und Kollegen. So ein Orchester ist ja total interessant, welche Typen es dahin verschlägt. Und du bist eine meiner primären Auswahl, wo mich das interessiert, was ist das für ein Mensch? Hanna, wo und wann bist du geboren?
Ich bin in Aachen geboren.
Okay.
In 86 bin ich geboren und habe drei Geschwister, drei jüngere Geschwister. Und ja, bin in einer großen Familie aufgewachsen. Die Geschwister von meiner Mutter, die haben auch alle in der Nähe gewohnt und haben alle viel Zeit miteinander verbracht. Und ja, habe so ein schönes Großfamilienleben in der Kindheit gehabt.
Okay, das hast du auch wirklich so empfunden, dass das jetzt diese Geborgenheit in der Familie und sowas, war das?
Ja, also Geborgenheit habe ich jetzt früher nie so bewusst irgendwie, da habe ich nie drüber nachgedacht, aber bestimmt war das sowas, ja.
Ja.
Aber wir haben ganz viel gefeiert, es wurde jeder Geburtstag gefeiert und das heißt in der Summe dann von der ganzen Verwandtschaft waren es dann viele, also man war immer irgendwo auf einer Feier und sowieso zu Hause war immer viel los mit meinen Geschwistern, mit denen ich vom Alter her eng bin und auch so viel gemacht habe und ja, doch da.
Wenn ich an Aachen denke, denke ich sofort an katholisch. Bist du katholisch geprägt?
Ja. Ich bin, ja, doch. Also das war irgendwie sehr selbstverständlich. Also wir sind auch in die Kirche gegangen und in der Gemeinde, wo wir waren, da gab es ganz viel Jugendarbeit. Also da hatte ich tatsächlich auch einen Freundeskreis dann über die Kirche. Also da gab es dann so Ferienspiele und so einen Kram hat man dann gemacht, ja.
Ja, waren deine Eltern kamen die aus einem musischen Hintergrund?
Nee.
War da schon was? Nee?
Nee, ich bin da ein Exot.
Echt?
In der Familie.
Ja. Wo kamen deine Eltern her? Aus welchen beruflichen Richtungen?
Also so, die Familie ist eine Ingenieursfamilie. Es gibt ein Ingenieurbüro, in dem ein Großteil der Familie auch arbeitet.
Okay.
Also das hat mein Opa mit damals, ich glaube, ja, er hat mal wahrscheinlich allein angefangen und dann so lange meine Mutter zu Hause gelebt hat, waren es, glaube ich, zwei Angestellte. Und dann haben das dann seine Söhne übernommen und die haben da jetzt ein ziemlich großes Ding draus gemacht.
Mhm.
Also ich weiß gar nicht, wie viele, ob die 2000 Angestellte haben jetzt oder so.
Okay,
also,
und deine Brüder arbeiten da auch? Oder
sag jetzt mal
Brüder oder hast du noch eine Schwester?
Ich habe eine Schwester, zwei Brüder, genau. Und es sind, also wir haben nur einen, der in die Linie geschlagen ist, der auch Elektroingenieur geworden ist. Der ist jetzt auch da im Betrieb. Mein Vater ist da und ja, meine Onkels. Und dann, ja, die anderen beiden Geschwister haben sich auch anders orientiert.
Haben sich abgemacht vom Hof, ja?
Ja, das war jetzt gar nicht so bewusst. Da gab es keinen Druck, dass man das irgendwie hätte machen müssen. Aber ja, hat halt so, also unsere Eltern haben uns schon sehr unterstützt, dass wir das machen können, was uns liegt. Ja.
Okay, das war überhaupt ganz klar, dass jeder seinen Weg gehen durfte. Was machen deine anderen Brüder, die jetzt nicht, deine anderen Geschwister, die jetzt nicht in den Betrieb, einer ist ja nur im Betrieb.
Genau, der eine ist Elektroingenieur, da im Betrieb und der andere ist Priester.
Okay.
und meine Schwester ist Goldschmiedin.
Wow, das ist ja wirklich, das hört sich einer großer Freiheit an, seinen Weg zu finden. Hast du deine Eltern so empfunden? Haben die dir diese Möglichkeit war sofort drin, ja, dass jeder wirklich machen konnte, was er wollte, und haben euch nur unterstützt.
Also das habe ich damals nicht, auch natürlich nicht irgendwie, was heißt natürlich, ich habe das damals nicht bewusst wahrgenommen, aber jetzt, wo ich selber Kinder habe, finde ich, also wenn ich drüber nachdenke, finde ich das eine starke Sache, dass sie uns wirklich, also sie haben uns wirklich auch dann unterstützt in den Sachen, die wir machen wollten. Mhm. Also jetzt Musik zum Beispiel, da, also die wollten das eigentlich auch gar nicht, dass ich ein Instrument lerne. Meine Mutter hat immer erzählt, sie hatte da eine Freundin, die immer Klavier spielen musste und das ganz schrecklich fand, und deswegen wollte sie, dass ihre Kinder kein Instrument spielen müssen. Mhm. Und deswegen habe ich ganz schön lang betteln müssen, und dann, als sie dann gemerkt haben, dass ich das unbedingt will, durfte ich das dann auch machen. Und als sie gespürt haben, wie sehr mir das liegt und wie wichtig mir das ist, haben sie sich auch wirklich da alle Mühe gegeben, dass ich mir alles ermöglicht.
Ja. Also es war jetzt nicht so, wie das bei manchen Familien ist, komm, lern doch ein Instrument, und dann, ich kenne das selber von meinen Kindern, wenn dann die Motivationsansprache länger ist als das eigentliche geplante Üben, dann ist das ein Zeichen, dass man es bleiben lassen kann, oder? Dann hast du freiwillig geübt und hast
das... Ja, das war auch, meine Geschwister waren auch genervt, oder alle waren eigentlich genervt, weil ich ständig Flöte gespielt habe. Ja. Die schon wieder.
Ja. Und dann Weihnachten und bei den Geburtstagen.
Also nee, das Vorspielen nicht, aber das Üben allein, das fanden die auch schon, war ein bisschen zu viel. Aber.
Und war das dann ganz klar, dass das auch Richtung Beruf geht dann mit dem Flöten?
Ganz klar, also es gab nicht so wirklich eine Alternative, oder ich habe nie über eine Alternative nachgedacht, aber mich darauf eingestellt oder mir Gedanken darüber gemacht, dass ich das jetzt beruflich machen will, war wahrscheinlich erst so die letzten 2, 3 Schuljahre. Mhm. Vorher habe ich das halt viel gemacht und es hat mir Spaß gemacht.
Ja, wir müssen unseren Zuhörern sagen, dass dieses mit der Querflöte und dem Orchesterspielen echt, ich glaube, das ist das härteste umkämpfte Gebiet, was es gibt, ja, sich da durchzusetzen. Ja, ich glaube, es kommen auf eine freie Stelle kommen 400 bis 500 Bewerbungen unter Umständen.
Ja, das ist extrem. Es gibt wahrscheinlich schon noch ein paar andere Instrumente hier, so Harfe oder Tuba ist, glaube ich, auch ganz schlimm.
Ja, da gibt es ganz wenige Stellen. Ja, Flöte, genau. Ich meine, wir sind hier vierfach besetzt mit den Blasinstrumenten, aber trotzdem, es gibt unglaublich viele Leute.
Es gibt wahnsinnig viele Studenten, ja.
Ja.
Ja, unglaublich viel.
Ja. Ja. Ist das noch immer eine Frauendomäne?
Also ich glaube von den Studentenzahlen schon, aber wer dann im Orchester sitzt hinterher, würde ich sagen nicht. Mhm. Also zufällig sind wir eine reine Frauengruppe.
Ja.
Das finde ich sehr lustig, und ich finde es auch ganz toll, dass da niemand aus der Gruppe irgendwie Angst hatte, weil es tatsächlich, weiß ich, dass es in vielen Orchestern ein Thema ist, dass die wenn ein Probespiel ist, dass die bewussten Mann suchen.
Warum?
Einfach, weil man halt nicht nur Frauen in der Gruppe haben will.
Okay. Und da gibt es ja zwei, es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu erklären. Frauen kriegen Kinder, ja, da kommen wir gleich drauf bei dir. Und ich glaube, dass das Zusammenarbeiten von Frauen manchmal schwieriger ist als das von Männern untereinander. Kann das sein?
Kann bestimmt sein.
da muss selbst der Lars hier an der Technik muss ein bisschen lachen. Ja.
Ja. Aber ich finde es toll, dass da meine Kollegen hatten da anscheinend keine Bedenken.
Ja.
Also finde ich super.
Das ist auch eine heterogene Gruppe, ne? Das muss man sagen.
Ja, es hat
bei
irgendwie
euch.
Jeder so sein Gebiet.
Seinen Platz, ja.
Ja, ja.
Doch. Ja, und selber, du bist seit 7 Jahren bei uns, und als du kamst, hattest du schon einen Sohn.
Genau, da hatte ich meinen Sohn, der war da dann bald ein Jahr ist er geworden, ja.
Ja, und wie hast du das hingekriegt mit Probespiel? Also das muss ja, also jetzt haben wir gesagt, so viele freie Musikerinnen und Musiker, die eine Stelle suchen. Und wenn man dann ein Kind hat, kann man ja nicht 5, 6 Stunden am Tag Flöte üben. Oder hast du es trotzdem gemacht?
Nee, 5, 6 Stunden am Tag bestimmt nicht. Also ich hatte erstens Glück, weil der nämlich unfassbar entspannt war, mein Sohn.
Okay.
Also, ja.
Aber er ist nicht sofort ins Koma gefallen, wenn die Flöte spielte.
Nee, aber der hat einfach nicht viel, also da hat man sich nicht viel Gedanken machen müssen. Das hat irgendwie so ganz gut funktioniert. Und mein Mann hat mich unglaublich unterstützt. Also hat einfach immer, wenn er konnte, dann nach ihm geschaut und das war total selbstverständlich. Aber oder ist auch immer noch so, ja, dass wir uns das so aufteilen und es da jetzt keine Diskussion gibt. Hey, ich will, also jetzt habe ich aber ein bisschen zu viel
nach den Kindern
geschaut. Mhm. Nee.
Aber dein Mann ist auch Musiker, ne? Das wird dann abends kompliziert oft, oder?
Ja, also da hat ja jede Berufsgruppe so ihre Hürden, würde ich sagen. Mhm. Und ja, also man kann, ich finde, dass wir auch viele Vorteile haben. Also wenn ich es jetzt mit unseren Nachbarn, die größtenteils so einen klassischen Bürojob haben, viele arbeiten hier bei der BSF, wenn ich das mit denen vergleiche, dann finde ich es eigentlich ganz schön, wie wir es haben. Also die bringen ihre Kinder morgens um 7:30 in den Kindergarten, holen die irgendwie um 5 ab und dann bei kleinen Kindern sind die dann auch müde und da hat man dann unter der Woche eigentlich nicht so wahnsinnig viel von den Kindern. Mhm. Und wir haben die Nachmittage dann größtenteils mit den Kindern. Also ich finde das eigentlich ganz schön. Natürlich mit den Feiertagen, manchmal muss man ein bisschen basteln und tricksen. Aber auf der anderen Seite ist für die Kinder auch ein Beruf, der greifbar ist. Die können mal mitgehen, dann am Anfang sind es dann Kinderkonzerte, wenn sie größer sind, können sie auch mal sich in eine Probe reinsetzen und können das so miterleben. Mhm. Also deswegen finde ich eigentlich, dass es ganz gut passt.
Ja, du bist irgendwie ein Sonnenkind. Ich hätte jetzt gedacht, also wir haben ja selber auch Kinder und ich habe das immer so empfunden, man hat den ganzen Tag mit den Kindern rumgemacht und abends musste dann auf die Bühne, da volle Konzentration. Also ich fand das oft als, dass das zwei Berufe sind komplett. Ja, und das scheint dir nicht aufgefallen zu sein. So.
Also ja, wir haben auch wahnsinnig Glück. Wir haben eine Babysitterin natürlich, eine gefunden, die sehr regelmäßig kommt und das klappt einfach unglaublich gut, dass die, wenn wir abends dann beide weg sind, kommt die her und die weiß, wie das läuft und ja, das.
Und die kommt auch noch, die hat nicht nach den, nach, weil es bei dem ersten Sohn ist es ja nicht geblieben, ne?
Ja.
Wie viel seid ihr jetzt in der Familie?
Also wir sind jetzt 6, also 4 Kinder haben wir, ja.
Mein lieber Mann. Also wenn die in der Überzahl sind, das ist schon hart, finde ich. Ich kenne das mit 3, aber wenn ihr jetzt jeder ein Kind an der Hand und dann habt ihr ja keine Hand frei mehr, Sanktionen zu verteilen, das ist schon hart, ja. Also sag mal, wie alt, der Älteste ist dann 8?
Genau, 8, dann die Nächste ist jetzt 6 geworden, dann einer, der wird morgen 3, mhm, und dann haben wir noch einen Kleinen, der ein halbes Jahr ist.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Ja, Wahnsinn.
Und ja, also natürlich jetzt, also was auf jeden Fall auffällt, ist, dass der Geräuschpegel einfach enorm ist im Haus. Mhm. Aber ja, ich mag es irgendwie auch. Aber was auch toll ist dann bei mehreren, ist, dass die sich einfach selbst umeinander kümmern.
Ist das so?
Ja, schon. Also der Dritte, wenn wir auf dem Spielplatz sind, der fragt nie nach uns Eltern. Der fragt immer nur nach seinen Geschwistern. Mhm. Also da haben wir eigentlich nichts mit zu tun.
Ja. Es gibt Kinder, die sich natürlich, die in so einer Gruppe, wenn die so eng sind, dann erziehen die sich untereinander. Aber es gibt auch Kinder, die sich erziehen durch Abgrenzung. Ja, also ich weiß das von meinen Kindern, dass das zuerst ganz, ganz gut war. Und ab 5, 6 war das eigentlich nur so, dass sie sich abgrenzen wollten von den anderen. Habt ihr die Phase schon oder glaubst du, dass die Phase nicht entsteht?
Oh doch, das ist natürlich schon immer Thema. Mhm. Ich bin da natürlich auch ständig am Überlegen, was man da, wie man da eingreifen soll, ob man eingreifen soll, wie weit. Ja, am einfachsten ist natürlich, wenn die nur unter sich sind, dann ist es überhaupt kein Problem. Sobald dann irgendwie noch andere dazukommen, dann passieren solche Sachen, dass man sich abgrenzt. Auf der anderen Seite darf natürlich auch sich jeder mal zurückziehen. Also muss ja auch jeder sein Ding machen können. Also die anderen müssen auch lernen, finde ich, dass man mal Menschen in Ruhe lässt.
Ja. Wie macht ihr das logistisch? Habt ihr einen Bus?
Wir haben Gott sei Dank beim dritten Kind so einen Charan gekauft, wo man hinten im Kofferraum sitze.
Ja.
Aufklappen kann. Bus, ja, weiß nicht, ob das irgendwann noch kommt, mal schauen.
Ja.
Bis jetzt geht's so und ich finde es total cool, im Kofferraum zu sitzen.
Mhm. Du sagst, deine Kinder sind so, dass sie machen können, was sie wollen. Du bist so erzogen worden. Was würdest du denn jetzt machen, wenn du, wenn dein Sohn sagt, ich will Rennfahrer werden? Wenn er sowas total Unvernünftiges machen würde, was vielleicht auch nicht so in deiner Lebensphilosophie passt. Ich weiß, dass du eine Ader für Ökologie hast und auch Nachhaltigkeit. Mhm. Ja. Wie würdest du dann reagieren, wenn er darauf besteht, ich werde Rennfahrer? Ich mache so einen Unsinn, setze mich in so ein stinkendes Ding und fahre im Kreis rum.
Ja, da müsste ich schon schlucken wahrscheinlich. Ich würde erstmal mir das, glaube ich, angucken, ob das jetzt so eine Schnapsidee ist oder ob das irgendwie, also das würde er ja nicht von heute auf morgen sagen, ja, denke ich mal. Wenn sich das so entwickelt dahin.
Aber du würdest es nicht lenken wollen. Du würdest zuerst mal gucken, wie arg er das durchhält.
Also man lenkt das ja nicht, also das entsteht ja nicht von heute auf morgen, nehme ich mal an. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er irgendwie plötzlich ankommt, ich will jetzt Rennfahrer werden.
Könnte passieren.
Könnte passieren natürlich, ja.
Ja, wir haben das auch versucht, gewaltfrei zu machen und haben die Jungs haben sich dann Pistolen gewünscht, ja. Und dann haben wir gesagt, nö, Pistolen gibt's nicht, das machen wir nicht. Und das erste, wenn ein Stock gefunden wurde oder Lego zusammengebaut, dann war das ist eine Fastole, pass auf. Ja. Also so funktioniert das ja alles nicht. Aber du bist entspannter, ne?
Naja, also jetzt gerade was irgendwie Waffen betrifft, bin ich jetzt so ganz entspannt auf jeden Fall auch nicht. Also wenn die aus Stöcken Waffen basteln oder auch wenn die mit einem Pfeil und Bogen schießen oder so, finde ich, hat das noch irgendwie ein, muss man ja noch handwerklich irgendwie was lernen. Mhm. Und das finde ich, kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Aber wenn man jetzt diese Plastikmaschinengewehre, also ich sehe einfach nicht, was jetzt die, das ist eine Erfindung von Menschen und klar, der Mensch hat irgendwie Waffen entwickelt, aber ein Maschinengewehr weiß ich jetzt nicht, was Positives daran sein kann. Also ich habe da noch nichts Positives entdeckt und da, das sage ich denen dann auch so, ist einfach eine blöde Erfindung der Menschen, gibt es bei uns jetzt nicht. Die sind jetzt noch nicht so alt. Mhm. Ich weiß nicht, wann die da rebellieren werden. Bis jetzt bin ich da noch durchgekommen.
Ja, wir sind da nicht so weit gekommen. Dann waren die Nerfs, das sind diese Schaumstoffdinger, die dann fliegen. Und dann nachher war es sogar eine Software, die dann unbedingt her musste. Also
ja, ich weiß schon, dass da noch was auf mich zukommen könnte.
Ja, ja. Hanna, du hast auch musikalisch noch mehr Interessen aus dem Orchester. Du bist in einem Holzbläserquintett. Mhm. Lass uns da ein bisschen drüber reden. Das ist ja so, das waren Kolleginnen und Kollegen von hier.
So hat sich das nicht entwickelt. Ah, okay. Wir haben uns erst kennengelernt und dann sind plötzlich alle hierher gekommen.
Nein, das ist ja super. Das musst du mir erzählen. Wie, das wusste ich gar nicht.
Ja, das war so. Also es gab einfach, wir waren noch so quasi Studenten eigentlich oder so gerade manche waren schon im Orchester.
An welcher Uni, an welcher Hochschule?
Auch sehr unterschiedlich. Okay. Wir kannten uns noch nicht mal alle, sondern irgendwie es hat derjenige, der das Quintett gründen wollte, der hat dann letztendlich gar nicht mitgespielt.
Okay, der hat sich vorher aus dem Staub gemacht.
Der dann irgendwie konnte der dann doch nicht. Ja. Das war eigentlich ganz lustig. Aber der ist unser Ehrenklarinettist, ja. Also wir haben den alle gern.
Und ja.
Genau, der hatte anscheinend die Idee und hat dann erstmal mit zwei anderen überlegt, ja, wen fragen wir noch? Und irgendwie haben die sich dann so überlegt, wer würde passen. Das haben wir in Jugendorchestern oder zusammengespielt oder studiert, zusammen irgendwie so aus verschiedenen Ecken kannten wir uns jeweils.
Ja, also Leute, die sich musikalisch und menschlich schon mochten, oder?
Ja, auf jeden Fall, genau. Und dann zuletzt hatte ich dann den Julius Kircher, der bei uns Klarinettist war, vorgeschlagen und das war der Einzige zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben zu spielen, der hier in Ludwigshafen im Orchester war.
Genau. So, dann haben wir einen.
Kurz darauf hat der Oboist, der Sebastian Poyot, ein Probespiel gemacht hier.
Ja.
Hat das Probespiel gewonnen. Und dann meinte der Julius, ja, Hanna, machst du auch Probespiel?
Drei.
Ja. Dann kam ich und dann kam die Antonia.
Verrückt.
Die Antonia war vorher in Hannover und ja, die wollte sich nochmal verändern und ist dann hierher gekommen. Genau.
Jetzt und fehlt nur einer.
Die Amanda, die ist nie hier gewesen.
Die ist nie hier gewesen.
Genau, die einzige.
Aber jetzt sind sie alle wieder weg, außer dir, oder?
Ja. Ja. Die einzige Hinterbliebene.
Ja, aber ihr habt ganz schöne Erfolge gefeiert, ne? So.
Ja, wir haben Glück gehabt, ja. Ja.
Ist das Glück?
Auf jeden Fall gehört viel Glück dazu, ja.
Ja.
Also natürlich haben wir geübt.
Also vielleicht lass mal die Zuhörer wissen, dass ihr den ARD-Preis gewonnen habt.
Mhm. Ja, haben wir den dritten Preis gewonnen.
Den dritten Preis. Und das ist ja wirklich die Weltelite, die da, ich glaube, das ist für mich mit der einzige renommierte Preis, wo ich wirklich denke, wow, da muss musikalisch was dahinter stecken. Viele, viele Preise kommen ja aus der Schallplattenindustrie oder haben irgendwelche Seilschaften dahinter. Aber so ein ARD-Preis, da muss man schon die Mütze ganz tief ziehen. Wie habt ihr das dann geschafft, das so weit zu treiben?
Also wir wollten
weil es wirklich, es ist ja international.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall, also wir haben uns da schon total reingekniet. Also wir haben uns mal eine Woche lang so Urlaub quasi zusammen gemacht, also uns halt getroffen auf so einem Hof, wo nichts drumherum war. Mhm. Und haben eine Woche lang geprobt zusammen, wirklich die ganze Zeit einfach gespielt, uns aufgenommen, alles angehört. Also so vom Himmel gefallen ist es jetzt nicht. Ja. Also wir haben uns schon einfach wahnsinnig aufeinander eingespielt, ja. Und ja, wir haben eigentlich solche Aktionen haben wir ein paar Mal gemacht. Da gibt es ja dann immer Leute, die so toll wohnen und irgendwie kleine Konzertreihen haben und es dann ermöglichen, dass man dort proben kann und dann hinterher als Entschädigung sozusagen Konzert spielt.
Okay.
Ja, Familien oder Ehepaare sind das schon mal, die das machen und es ist ganz, ganz tolle Atmosphäre und ja, da konnten wir uns um nichts anders als ums Musik machen kümmern. Und
ich stelle mir das trotzdem schwierig vor, wenn man so intensiv arbeitet und wir sind ja hier im Orchester, haben den Dirigenten, der bestimmt oder der eine Richtung vorgibt. Das ist ja dann ein demokratischer Prozess oder das ist auch eine Herausforderung oft, oder?
Ja, es dauert natürlich viel länger.
Ja.
Es dauert viel länger und man braucht mehr Geduld, aber es können halt auch ganz besondere Sachen draus entstehen, weil man vielleicht mal was Neues entdeckt, irgendwie was Neues ausprobiert.
Ja.
So vielleicht auch zufällig mal was, dann bei dem ganzen Probieren irgendwie was anders entsteht. Das ist schon sehr, sehr besonders, finde ich.
Ja, probieren haben wir noch eine Sache. Du bist hier dabei bei dem Experiment orientalische Instrumente und europäische Instrumentalisten. Ja, ein Ensemble, vielleicht erklärst du kurz, was das ist, dieses.
Also das ist also die Idee kam von unserem Diversitätsbeauftragten, heißt er so, André Oehlner. Der hatte die Idee, dass orientalische Musik und westliche Musik zusammenkommen und wir versuchen, daraus eine gemeinsame neue Musiksprache zu entwickeln.
Ja.
Oder neue Stücke zu entwickeln, so ganz klar definiert war das nicht, wo beide Seiten gleichberechtigt sind. Mhm. Bis jetzt gibt es das immer mal wieder, so Verbindungen, wo dann die orientalische Musik im Vordergrund steht und dann die Leute im Orchester irgendwie so ein paar Akkorde aushalten, was dann für die Leute im Orchester irgendwie unbefriedigend sind. Und wahrscheinlich gibt es das andersrum auch. Das habe ich jetzt nicht so kennengelernt. Aber dass eben so eine gleichberechtigte Sache daraus entsteht, ja, das gibt es irgendwie nicht so oft und da arbeiten wir jetzt gerade dran. Und
auch spannend, ohne Dirigenten, ohne alles. Ich glaube, er hat euch auch alleine gelassen, ohne Noten, ohne Vorschläge. Hat euch nur in einen Raum gesetzt mit euren Instrumenten und hat gesagt, so, jetzt macht mal.
Ja, also erstmal waren wir alle total überfordert, weil wir dachten, ja, was sollen wir denn machen? Das kann doch nicht sein. Wir können doch nicht einfach hier rumprobieren. Das sind wir ja gar nicht gewohnt. Mhm. Und ja, das war also erstmal, das hat eine ganze Weile gedauert, bis man sich so gefunden hat. Und ich habe immer noch nicht so ganz das Gefühl, dass ich die Musik wirklich verstehe, die orientalische Musik.
Ja.
Das dauert einfach lange. Also ich habe schon viele Parallelen entdeckt. So zum Beispiel sind die Tonleitern, die orientalischen Tonleitern, die Makams, die sind dann doch gar nicht so fremd zu dem, was wir machen, wenn man sich einmal damit auseinandersetzt.
Ja.
Aber die Art zu musizieren ist doch sehr anders. Die Art auf zu treten, also jetzt nicht, nicht vom Körperlichen her, sondern die Art, ja, mit der Musik umzugehen, die Freiheit, die ist schon sehr anders. Mhm. Und ja, da muss man sich erstmal drauf einlassen. Und aber ich finde es total spannend, das kennenzulernen.
Ja, das ist uns ja als Orchestermusiker so ein bisschen abgewöhnt worden, dieses freie Arbeiten. Und ich glaube, das war ja im Barock und vorher war das ja so, auch in unserer Tradition, der europäischen, dass man einfach flexibler sein musste, weil man ist als Musiker nicht in einem Orchester gewesen, man ist rumgereist und hat vielleicht Ensembles vorgefunden und musste sich dann da eingliedern. Das erinnert mich irgendwie total an diese Zeit, wie ich mir das vorstelle, vor 400-500 Jahren, wie da die Musiker rumgereist sind. Und jetzt sind wir ja total reproduzierend. Wir kriegen unser Notenblatt hin, da sind super genaue Anweisungen drin, wenn es modernere Stücke sind. Da steht fast über jedem Ton, welchen Charakter wieder jetzt sein soll. Und jetzt auf einmal wieder zurück.
Also erstmal zu dem vor 400-500 Jahren. Ich glaube tatsächlich auch, dass das so einigermaßen die Schnittstelle ist, wo dann die Musiken auseinandergegangen sind, die Arten zu spielen.
Ja.
Also wir haben so ein bisschen was gelernt über die orientalische Musik. Und was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat, war so die Art, mit der Musik umzugehen. Das war eine sehr spirituelle Sache. Mhm. Und was wir so haben, dieses Sportliche, das gibt's da, also zumindest in der klassischen orientalischen Musik, das haben die da gar nicht so praktiziert.
Mhm. Und bei uns muss alles super perfekt sein. Ich glaube, das ist da auch nicht so, ne?
Nee, das ist einfach so. Also im Endeffekt ist es schon auch was wir dann wollen, dass in dem Moment, in dem Raum, wo man ist, dass da irgendwie die Musik greift. Nur es müssen wir uns, glaube ich, viel mehr daran erinnern,
ja.
weil andere Sachen noch sich immer in den Vordergrund drängen, so diese Perfektion und
Ja, ich konnte bei einer Probe zuhören, das fand ich total erfrischend. Das war fast rührend für mich, das zu sehen, so dass das wieder auch diese menschliche Interaktion mehr und diese Gleichberechtigung und dieses Zusammenarbeiten. Das dauert halt viel länger alles, wenn nicht einer sagt, so wird's gemacht. Aber ich glaube, das kann auch sehr, sehr zufriedenstellend und glücklich machend sein.
Ja, finde ich auch. Und was ich ganz toll finde, ist, was alle können oder ja, was wir so lernen können von den orientalischen Musikern,
ja,
ist, dass die versuchen, einen im richtig zu verstehen. Manchmal gibt es so dieses Problem, man denkt so, was hat der denn gesagt und versteht es erstmal nicht und versucht aber nicht dahinter zu gucken, was damit wohl gemeint war. Mhm. Und das ist natürlich auch wieder eine Sache, die mehr Zeit braucht und die anstrengender ist. Und das ist ganz schön, dass das irgendwie, dass da der Wille da ist, einander wirklich zu richtig, also ja.
Ja, ich glaube, das sind ja auch Leute, mit denen, da kommt man mit Geschichten zusammen und das sind Menschen, mit denen man sonst vielleicht nicht so leicht in Austausch gekommen wäre, oder?
Wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch, dass die, ja, für die ist es ja auch nicht so einfach, hier so Fuß zu fassen und die würden sich ja sonst nicht trauen, irgendwie groß ihre Meinung rauszuposaunen.
Ja, ich glaube, wenn wir den Zuhörern draußen sagen, hier die Philharmonie, das ist ein Riesensaal und ihr probt da im großen Probensaal, da ist perfekte Technik drin, Akustik, alles steht da. Ich glaube, das sind die Musikerinnen und Musiker auch gar nicht gewohnt, in so eine Atmosphäre zu kommen. Das hat die auch zuerst mal, glaube ich, eingeschüchtert, ne?
Kann sein, ja. Aber jetzt ist eigentlich ganz schön, jetzt habe ich das Gefühl, dass das sich ganz gut schon so zusammengefügt hat.
Super. Ja. Es gibt ja kleine Traditionen hier in diesem Podcast, in dem Mensch-Musiker-Podcast und da gibt's auch immer einen Überraschungsgegenstand. Ich hab jetzt zwei Überraschungsgegenstände für dich und das erste ist eine DVD, Vicky und die starken Männer. Ist das was deine Kinder gucken dürfen, was sie gucken sollen oder ist das präsent bei denen?
Also wir gucken tatsächlich nicht so viel Fernsehen. Das ist schon fast ein Problem.
Warum?
Weil die alles wahnsinnig spannend finden.
Okay.
Und
okay, ich glaube, da kommt noch ja das mit den Pistolen und dem Fernsehen. Was ist denn mit übersüßten Speisen?
Mit übersüßten Speisen? Das ist sehr unterschiedlich.
Okay.
Also,
aber Cola getrunken haben sie schon mal?
Ja, finde ich schon. Aber letztens hat mein Sohn gesagt so, er hatte eine Capri-Sonne getrunken, hat er gesagt, Mama, ich glaube, das war zum ersten und zum letzten Mal, dass ich das getrunken habe.
Okay, war ihm das zu süß?
Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat es ihm nicht geschmeckt.
Gut, und jetzt habe ich noch was, die zweite DVD. Sagt dir das was?
Nee.
Little Britain?
Nein.
Nein, okay. Gut, das ist dann, das ist eine knallharte, schamlose britische Comedy-Serie, wo sämtliche britischer Humor in allen Facetten, wo wir als Deutsche nur davor sitzen und mit dem Kopf schütteln und sagen, das darf man doch gar nicht. Man darf da keine Witze drüber machen und sowas. Also okay.
Das will ich mir mal angucken.
Du darfst es ausleihen, ja. Aber du musst mich hinterher noch angucken. Du musst nicht sagen, boah, du Ferkel, oder?
Nee, ist alles gut.
Nee, das ist schon wirklich großartiger Humor, finde ich. Gut, lass uns einen kurzen Rundgang durch eure Wohnung machen. Wenn ich zu Besuch käme, müsstest du aufräumen? Würdest du aufräumen?
Also ich müsste bestimmt, weil ja. Manchmal kann man nicht so ganz laufen, weil alles voll Spielzeug liegt, aber ich habe natürlich immer eine Ausrede, deswegen.
Ah ja, okay. Also Türe auf, Schuhe an oder Schuhe aus?
Schuhe aus.
Alle stehen da stehen, also wenn ich jetzt zu euch komme, da stehen dann mindestens 6 Paar Schuhe, wenn nicht noch mehr.
Ja.
Okay.
Obwohl die Gäste dürfen, ja, die Kinder müssen die Schuhe auf jeden Fall ausziehen und andere Kinder auch.
Und du sagtest schon, überall Spielzeug.
Ja.
Gibt es eine spielzeugfreie Zone?
Also, nee, eigentlich nicht mehr.
Die Einrichtung, IKEA oder Rolf Benz, frage ich da immer.
Also, das sind irgendwie so zusammengesuchte Sachen. Ja, Rolf Benz trifft es jetzt auch nicht so ganz. Aber kein IKEA. Wir haben uns entschlossen, IKEA wird.
Also ihr seid IKEA-frei?
Ja.
Sehr gut. Musikanlage? Hört ihr Musik zusammen?
Ja, also die Kinder suchen sich meistens Sachen aus, ja.
Mhm. Aber ihr als Musiker setzt euch nicht jetzt zusammen hin und hört euch mal die Aufnahme an oder sowas?
Nee, vielleicht kommt das irgendwann wieder.
Ja.
Aber man hat auch meistens genug Musik im Kopf eigentlich so. Oder Wir beide auf jeden Fall.
Wir haben gar nicht gesagt, wir haben nur gesagt, dass dein Mann Musiker ist, aber wo er Musiker ist?
Der ist in Stuttgart an der Oper.
Und welches Instrument spielt der?
Fagott.
Okay, ja, dann ist ja die Holzfamilie, dann passt das ja. Aber er war nie fürs Ensemble in Frage, für das Quintett.
Wir haben auch mal als Studenten zusammen Quintett gespielt.
Und da war dir noch kein Paar?
Doch, da waren wir ein Paar, aber jetzt mit Kindern, das ist nicht realisierbar. Und ich glaube, es ist auch, also am Anfang dachte ich, das wäre der einzige Grund, aber mittlerweile, glaube ich, ist es auch ganz gut so, wenn man nicht als Paar in einem Ensemble ist. Das kriegen manche hin, aber ich glaube, für uns ist es gut so, ja.
Ja. Habt ihr Weihnachten zusammen Musik gemacht?
Weihnachtslieder
gespielt, ja? Für die Kinder oder mit den Kindern?
Nee, wir singen eigentlich ganz viel. Mhm. Und ja, mittlerweile spielt der Älteste Klavier, der hat auch ein bisschen was gespielt, ja.
Also ein Klavier steht auch in der Wohnung. Ist ein Kreuz oder ein Buddha bei euch zugegen?
Kreuz.
Ein Kreuz. Welche Bilder hängen an den Wand? Die Familie oder Kunst?
Das meist dominante ist auf jeden Fall die Kinderkunst mittlerweile.
Die Kinderkunst, ja. Okay. Zum Frühstück Englisch oder französisches Frühstück? Was gibt's bei euch? Also, oder Müsli, das wäre jetzt ja, Englisch, Französisch oder Müsli?
Ja, das Brot ist. Brot und Müsli.
Brot und Müsli, sehr gut. Liegt beim Frühstück eine Zeitung oder ein Handy?
Ja, Handy meistens schon, obwohl wir es eigentlich nicht wollen, aber meistens liegt da ein Handy rum, ja.
Ihr wollt nicht, dass die Kinder schon da so früh, oder ist das wegen euch?
Nö, ich finde es eigentlich total nervig, wenn das Handy bimmelt, wenn man am Tisch sitzt. Ja.
Wird bei euch fantasievoll gekocht oder nach Rezept?
Fantasievoll.
Ja. Gibt es Vorlieben damit mit Essen?
Ja, klar.
Ja. Lass uns teilhaben, lass uns an den Tisch kommen. Was gibt es bei euch gerne zum Essen?
Was es bei uns gerne gibt, Pfannkuchen,
ja.
Nudeln mit Tomatensauce,
ja.
Rote Beete-Salat ist total der Hit.
Für alle?
Für alle.
Oh, das ist ja cool.
Ist der Wahnsinn, oder?
Das ist wirklich was Ungewöhnliches, ja?
Ja, ich finde es aber toll, ich mag das nämlich auch total gern. Spätzle sind ganz, ganz hoch im Kurs, Nudelsuppe. Also die ganzen Kinderhits eigentlich.
Mhm. Pommes?
Würde ich sagen. Ja, Pommes. Wir haben keine Fritteuse. Also eher so Pommes ist eher was für unterwegs, okay, was man kauft. Ja.
Die Pommes kommen zusammen mit dem DVD-Spieler, den Knarren und
ja, die können die sich gerne kaufen. Ich kaufe mir auch gerne Pommes, ja, aber ich mag ja.
Okay. Welche Bücher liegen auf deinem Nachttisch? Oder liegen da keine Bücher?
Doch. Ja, ja, das ist ja furchtbar. Das ist alles so kinderdominiert zurzeit.
Okay. Also aber die liest du dann nicht, die liest du nur mit den Kindern oder liest du die auch selber?
Nee, ich habe jetzt tatsächlich in letzter Zeit so die Michael-Ende-Sachen gelesen.
Ah, ja.
Ich finde es ja unglaublich, was der eigentlich geschrieben hat. Und ich hatte das wieder vergessen. Und da mein Sohn das jetzt liest, dachte ich, ich muss das auch nochmal lesen.
Mhm. Hatte ich wirklich dann, konntest du dich erinnern an deine Kindheit dann? Oder hast du die als Kind
nicht gelesen? Ich finde, also Momo zum Beispiel, das ist ein Buch, das kann man schon als Erwachsener auch gut nochmal lesen.
Mhm.
Also.
Gut, über Mobilität haben wir schon gesprochen. Du fährst viel Fahrrad. Ja, du fährst dann von Mannheim hier rüber.
Ja.
Reine Muskelkraft oder lässt du dir mit dem Elektromotor helfen?
Ich habe einen Elektromotor.
Ja, aber du fährst natürlich bei Wind und Wetter auch, ne?
Ich fahre immer und als Ausrede natürlich haben wir noch einen Anhänger hinten dran meistens.
Ah ja.
Für die Kinder.
Ja. Ja. Gut, wenn ihr in Urlaub fahrt, würdet ihr Camping machen oder fahrt ihr ins Hotel zusammen?
Glamping.
Glamping, was ist das?
Glamping, also das ist zumindest, was wir am tollsten finden, so fest installierte Zelte. Weil, ja, wir haben einfach kein Zelt selber. Und ich schreck auch so ein bisschen zurück vor den ganzen Zeugs, was man dann mitschleppen muss. Mhm. Aber die ganze Zeit draußen sein, finde ich super.
Mhm. Mhm. Hanna, wenn du einen großen Wunsch frei hättest, einen entweder finanzielle Unabhängigkeit oder sowas, wenn du jetzt unabhängig wärst von allem, wie würdest du leben?
Von allem unabhängig?
Ja, ich meine, deine Familie soll... Das war eine Fangfrage. deine Familie... wir machen zwei Dinger draus. Wir machen einmal mit Familie. Also, ihr hättet jetzt 5 Millionen am Konto. Was würdest du machen mit der Familie?
Was ich mit der Familie machen,
ja,
würde?
Würdest du weiter hier spielen? Würdest du nur in freien Ensembles arbeiten? Würdest du die Flöte verkaufen? Was fällt dir spontan ein?
Ich würde wahrscheinlich viel in freien Ensembles spielen, aber Orchester ganz missen kann ich mir auch nicht vorstellen. Also würde ich versuchen, irgendwie ein Mittelding zu machen. Ob wir umziehen würden? Also eigentlich finde ich jetzt... Man arrangiert sich ja immer, aber ich finde Mannheim eigentlich ganz gut, auch für die Kinder, dass die nicht irgendwie auf so einer elitären Schule sind oder so, sondern wirklich
mit den Füßen hier im Leben stehen.
Ja, die kriegen schon alles mit, was es so gibt.
Also würdest du jetzt in der Situation gar nicht so viel ändern? Okay, das ist natürlich doof zu fragen, was du jetzt machen würdest ohne Kinder, das werde ich nicht fragen. Wenn du nochmal auf die Welt kommen würdest, was würdest du denn dann machen? Was hättest du zu erledigen, wenn du wirklich völlig frei wärst?
Was ich dann zu erledigen hätte? Das ist eine ganz, ganz schwere Frage natürlich.
Ja, das ist kein Zuckerschlecken hier. Das ist, hier geht's ans Eingemachte. Also ich kann die nur warnen, die das jetzt hören draußen und mal hier eingeladen werden. Hier geht's zur Sache.
Ich weiß gar nicht, ob ich so viel anders machen würde.
Mhm.
Ist nicht so, dass alles genauso geklappt hätte oder überhaupt nicht, wie ich mir das vorgestellt hätte, aber...
Mhm.
Und ich will auch eigentlich noch ganz viele Sachen machen, aber das, was bis jetzt war, will ich auch nicht missen.
Okay, aber das klingt doch ganz gut, oder?
Ja, ich glaube.
Und das ist auch genauso, wie du auf alle wirkst. Du bist relaxed, trotzdem man sich vorstellen kann, dass zu Hause die Anforderungen sehr hoch sind und ständig jemand was möchte und viel Servicearbeit, wahrscheinlich noch kurze Nächte mit dem kleinsten Nachwuchs. Ja, okay. Hanna, vielen, vielen Dank für dein Kommen hierhin und vielen Dank für dein tolles Gespräch.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ciao.
Tschüss.